Heute feiern wir Ostern. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, der wichtigste Moment der Menschheitsgeschichte. Wir verkündigen Jesus Christus, den Getöteten, den Auferstandenen und den aufgefahrenen König, der jetzt regiert und zur Rechten Gottes sitzt. Matthäus 28, Verse 5 bis 6. Aber der Engel sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Herzlich willkommen zum HDH Ostergottesdienst. Schön, dass ihr da seid. Wer mich nicht kennt, mein Name ist Anderle oder André Weber. Wir feiern heute Morgen gemeinsam Ostern. Wir feiern, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass er am dritten Tag nach seiner Kreuzigung auferstanden ist und dass er später in den Himmel aufgefahren ist und jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Das ist, was wir heute feiern. Durch seine Auferstehung hat Jesus ein für alle Mal bewiesen: Ich bin nicht nur Mensch, ich bin auch Gottes Sohn. Jesus hat genau gewusst, was er tut. Jesus hat genau gewusst, was er tut. Ich möchte kurz noch mit euch beten, vielleicht steht ihr alle auf, dann beten wir gemeinsam. Gott, wir danken dir für das Geschenk, das du gemacht hast, durch deinen Sohn Jesus Christus, der für uns ans Kreuz gegangen ist, um für unsere Sünden zu zahlen. Gott, wir danken dir dafür, dass du deinen Plan vollendet hast, Herr, an diesem Kreuz und sichtbar gemacht hast in der Auferstehung. Danke, Herr, für den Heiligen Geist, den wir empfangen haben, als deine Kinder, die an dich glauben. Herr, wir bitten dich, dass du heute Morgen zu uns sprichst und dass du uns deine Worte lebendig machst heute Morgen. Herr, wir beten, dass du uns verstehen lässt, Herr, was Ostern bedeutet für uns, was Ostern bedeutet für die Welt. Lass uns verstehen, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Heiliger Geist, wirke in uns und wirke an uns. Amen. Dürft ihr hinsetzen? Schön, dass ihr heute Morgen da seid. Ich möchte mit euch eine Bibelstelle angucken. Die finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Verse 18, 21 und 22. Kapitel 3, Verse 18, 21 und 22. Denn es hat auch Christus einmal für Sünde gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wir werden gerettet durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Gottes Wort für uns heute Morgen. In diesen drei Versen steckt ziemlich viel drin. Es ist eine ziemlich gute Zusammenfassung dessen, was Gott getan hat durch Jesus Christus, seinen Sohn, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen in diesen Versen, und das habt ihr auch schon gesehen auf euren Fiorettos, Ostern betrifft unsere Vergangenheit. Es hat auch Christus einmal für Sünde gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wir werden gerettet durch die Auferstehung Jesu Christi. Das betrifft unsere Vergangenheit. Jesus hat für dich gelitten, er hat für dich gezahlt und er hat dich frei gemacht. Ostern betrifft aber auch deine Gegenwart. Jesus hat gelitten, damit er uns zu Gott führe. Jesu Tod und Auferstehung damals hat dramatische Auswirkungen auf dein Leben heute. Ostern bewegt sich nicht nur um deine Vergangenheit, sondern auch um deine Gegenwart. Und drittens, Ostern betrifft deine Zukunft. Jesus ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan alle Engel und die Gewalten und die Mächte. Jesus ist in den Himmel gefahren und regiert. Es betrifft unsere Zukunft. Und ich möchte einfach ein paar Minuten nehmen, um mit euch zusammen darüber nachzudenken, was es bedeutet, dass Ostern unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft betrifft. Punkt 1, Ostern betrifft deine Vergangenheit. Es hat auch Christus einmal für Sünde gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Damit er uns zu Gott führe, getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Wir werden gerettet durch die Auferstehung Jesu Christi. Jesus hat für dich gelitten, bezahlt und hat dich frei gemacht. Das betrifft deine Vergangenheit. Wieso gerettet? Wo liegt das Problem? Ich möchte es veranschaulichen, nicht dadurch, dass ich mich hinter dem Pult verstecke, sondern ich möchte euch diesen Teller hier zeigen. Schöner weißer Teller, hat mir meine Frau ausgeliehen, netterweise. Vielen Dank, Jessie. Und dieser Teller ist jetzt kaputt, wie ihr sehen könnt. Wir haben hier verschiedene Bruchstücke. Das Problem ist, der Teller bist du. Das Problem ist, dieser Scherbenhaufen bist du. Die Bibel sagt, dass wir im Ebenbild Gottes geschaffen wurden, nach seinem Bild. Und die Bibel sagt, dass die Sünde unser Leben in die Brüche hat gehen lassen. Der Teller bist du. Und das Problem ist, wenn ich jetzt einen von euch hier nach oben bitten würde mit einem Alleskleber in der Hand und sagen würde, bitte klebe diesen Teller zusammen, vielleicht würdest du das schaffen. Aber dieser Teller ist kaputt. Selbst wenn wir es schaffen, diese Bruchstücke wieder zusammenzukleben, ist er futsch. Ja? Es würde immer auffallen, wenn ich diesen Teller zurück bei uns in den Küchenschrank legen würde, dann würden wir immer sehen, welches der kaputte Teller ist, selbst wenn er zusammengeklebt worden ist. Das ist ein Problem. Für uns nur ein kleines Problem, wir haben genug Teller, ja, aber für uns als Teller, die wir sind, zerbrochen, ein großes Problem. Die Sünde hat dich kaputt gemacht. Ich habe einen kleinen kurzen Clip mitgebracht, der das veranschaulichen soll. Und ich entschuldige mich im Voraus, der ist auf Englisch. Die meisten von euch verstehen Englisch, manche nicht. Ihn gibt es leider nicht mit Untertitel, aber der Clip ist vor allem von den Bildern her, die man sieht, wichtig. Von daher, wenn du kein Englisch verstehst, kein Problem, guck ihn dir einfach an. Das ist die Hoffnung. Das ist die Hoffnung. In Epheser Kapitel 1, Vers 4 steht, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Jesus Christus wurde einer von uns. Jesus Christus hat unsere Gestalt angenommen, damit wir, zerbrochen wie wir sind, eigentlich nicht zu reparieren, repariert werden können. Heil sein können, ganz sein können. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um einer von uns zu sein, ohne Sünde zu leben und am Ende ans Kreuz zu gehen, um unsere Schuld und unsere Scham auf sich zu nehmen, damit wir seine Gerechtigkeit haben können. Durch Jesu Tod und Auferstehung können wir ganz heil werden, obwohl es eigentlich unmöglich ist. Vielleicht bist du heute Morgen da und du hast Dinge getan, für die du dich schämst. Vielleicht ist Scham eins deiner größten Probleme. Wenn du nicht nach Gottes Willen gefragt hast und dadurch Schuld auf dich geladen hast, wenn du dir und anderen wehgetan hast, wenn du dich nach echter Zugehörigkeit sehnst, wenn du wissen möchtest, wer du bist, wenn du auf der Suche nach echter Identität bist, wenn du echte Wahrheit suchst, wenn du deinen Weg suchst und wenn du ein erfülltes Leben noch nicht gefunden hast, dann ist da Hoffnung für dich. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg und ich bin das Leben. Und ich glaube, dass heute Morgen der ein oder andere hier ist, der das hört und Gott möchte das ganz persönlich zu dir sprechen. Gott ruft deinen Namen heute Morgen. Ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich habe die Strafe für deine Rebellion gegen meinen Vater getragen, damit meine Gerechtigkeit dir zugerechnet werden kann. Jesus hat für dich gelitten, damit du nicht länger unter Scham und Schuld und Verdammnis leiden musst. Und Jesus hat für dich bezahlt, was du selbst nicht bezahlen konntest, nämlich die Befreiung von deiner Schuld und deiner Scham. Und das ist übrigens die gute Nachricht, oder wie es im Griechischen heißt, das Evangelium. Jesus wurde lebendig gemacht nach dem Geist. Wir werden gerettet durch die Auferstehung Jesu Christi. Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten. Er hat die Strafe für deine Rebellion und meine Rebellion gegen Gott getragen. Es ist vollbracht, ein für alle Mal. Deswegen hat Jesus einmal gelitten für Sünde. Es ist ein für alle Mal verbracht. Das Einzige, was du tun musst, ist Buße tun und glauben. Das ist frohe Botschaft. Aber der Satz geht noch weiter. Jesus hat nicht nur gelitten, damit Ungerechte gerecht werden können oder damit Sünder Heilige werden können oder damit schlechte Menschen gute Menschen werden können in den Augen Gottes. Der Satz geht weiter. Wir lesen, er hat gelitten für unsere Sünden, damit er uns zu Gott führe. Das bringt uns zum zweiten Punkt. Jesu Totenauferstehung, was wir heute feiern, betrifft nicht nur deine Vergangenheit, sondern Ostern betrifft auch deine Gegenwart. Jesus hat für uns gelitten, damit er uns zu Gott führe. Also wichtig ist, an Ostern feiern wir nicht nur, dass er uns von etwas gerettet hat, sondern wir feiern auch, dass er uns zu etwas hingerettet hat. Okay? Es geht nicht nur um Vergebung der Schuld, es geht nicht bloß um Bedecken der Scham in der Vergangenheit, es geht darum, dass Gott uns freigemacht hat zu etwas. Und zwar hin zu Gott. Jesu Totenauferstehung führt uns zur Versöhnung mit Gott. Okay, das ist ganz wichtig. Wir dürfen nicht bei unserer Schuld und Vergebung aufhören. Wir müssen auch wissen, okay, hier hat eine Versöhnung mit Gott stattgefunden. Weil Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, können wir ein Leben mit Gott und zum neuen Papa im Himmel leben. Ostern betrifft unsere Gegenwart. Gottes Gnade und Barmherzigkeit für uns zeigt sich darin, dass er für verlorene Sünder den Weg freigemacht hat. Und zwar den Weg freigemacht hat zu ihm selbst. Der erste Punkt war der zerbrochene Teller. Der zweite Punkt, den möchte ich symbolisieren mit diesem Ring hier. Den Ring haben wir auch gesehen in diesem Videoclip. Gott bietet dir durch Ostern einen Bund an. Er gibt dir ein Versprechen, wie ein Eheversprechen. Gott sagt nicht nur, ich befreie dich von deiner Schuld, Gott sagt auch, ich verspreche dir, ich mache einen Bund mit dir. Gott hat dich freigemacht zu einer Beziehung mit ihm. Gott hat dich freigemacht, sein Kind sein zu dürfen. Gott hat dich befreit, damit du ihn deinen Papa nennen kannst. Also in Ostern feiern wir nicht nur die Befreiung von unseren Sünden, an Ostern feiern wir auch, dass Gott ein unumstößliches Ja zu uns sagt. Ostern bedeutet, Gottes Ja für uns ist sichtbar geworden durch den Tod, die Auferstehung und die Himmelfahrt Jesu. Gott der Vater hat seinen Sohn zu uns geschickt, damit wir in einer engen Beziehung mit ihm leben können. Dazu hat er uns befreit. Er hat uns frei gemacht, mit ihm Gemeinschaft haben zu können. Er hat uns frei gemacht, genießen zu können, mit dem Schöpfer des Universums und unserem barmherzigen Vater zusammen zu sein. Beziehung mit Gott ist möglich. Der Vorhang im Tempel wurde zerrissen. Der Bereich Gottes und der Bereich der Menschen war getrennt im Tempel und der Trennbereich wurde zur Seite geschafft. Wir dürfen mit ihm Gemeinschaft haben. In Römer 8, Vers 15 und 16 lesen wir, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Papa, lieber Vater. Das hat nichts mit schwedischen Popgruppen zu tun, die haben den Namen geklaut, okay? Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Ostern verdeutlicht, dass wir, wenn wir uns auf Jesus Christus stützen, sein Bruder, seine Schwester geworden sind und Gottes Kinder geworden sind. 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Die Liebe Gottes wird in Ostern sichtbar, und diese Liebe Gottes bewirkt, dass wir seine Kinder sein dürfen. Wir sind nicht mehr seine Feinde, wir leiden nicht mehr darunter, dass er zornig ist über uns, über unsere Sünden, sondern durch Jesus Christus, wenn wir ihn als unseren Herrn, Erlöser und größten Schatz annehmen, dann wird uns seine Gerechtigkeit zugerechnet. Gott sieht nicht mehr unsere Sünde, Gott sieht Jesu Gerechtigkeit in uns. Wir sind seine Kinder und er verdammt uns nicht mehr. Also durch Ostern, durch das, was geschehen ist, können wir Beziehungen mit Gott leben. Das ist der eine Aspekt, der unsere Gegenwart betrifft. Und der zweite Aspekt, der unsere Gegenwart betrifft, durch Jesu Totenauferstehung wurde ich freigemacht zu töten. Okay, wenn du heute das erste Mal da bist, den Mann hatte ich eingeladen und du fragst dich, was ist das für ein Verein? Jetzt ist der Moment da, wo du denkst, okay, wo ist der Ausgang? Durch Ostern wurdest du nicht nur freigemacht, eine Beziehung mit Gott zu leben, durch Ostern wurdest du freigemacht zu töten. Je öfter ich sage, desto schlimmer wird's. Ich möchte euch Römer Kapitel 8, Vers 13 vorlesen. Da steht Folgendes. Wenn ihr durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Nochmal, wenn ihr durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Römer 8, Vers 13. Das rutscht. Also, was die Bibel sagt ist, durch Jesu Tod und Auferstehung können wir den Heiligen Geist empfangen. Wenn wir Glauben von Gott als Geschenk empfangen, bekommen wir auch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zieht in unser Herz ein und durch die Kraft des Heiligen Geistes, der uns wohnt, wenn wir glauben, sind wir in der Lage, die Sünde in unserem Leben zu töten. Das betrifft sehr praktisch unsere Gegenwart. Wenn du an Jesus Christus glaubst und auf seinen Tod und seine Auferstehung setzt, dann hast du den Heiligen Geist empfangen und du bist in der Lage, die Sünde in deinem Leben zu töten, in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben gesehen, wir sind zerbrochene Teller. Die Bibel nennt Menschen, die zerbrochene Teller sind, Sünder. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, den Begriff Sünder zu verwenden. Der biblische Weg, Sünder zu verwenden, fast in allen Fällen, Sünder heißt in fast allen Fällen verlorene Menschen, unter Verdammnis lebend. Wenn die Bibel von Sündern spricht, dann spricht sie meistens von Menschen, die Gott nicht kennen, die in Rebellion gegen Gott leben, die ihr Leben Gott nicht unterordnen und deshalb verloren sind. Und es gibt eine zweite Art und Weise, wie man den Begriff Sünder verwenden kann. Wenn du im Lexikon nachliest, was ist ein Sünder, dann bekommst du die Antwort, Sünder ist jemand, der sündigt. Deshalb schreibt zum Beispiel Jakobus, der Halbbruder Jesu, in seinem Brief an die Christen im Exil, an die gläubigen Christen, reinigt die Hände, ihr Sünder. Und an einer anderen Stelle sagt er, Gott ist gekommen, um Sünder zu erretten. Müssen wir als Christen noch errettet werden? Nein. Er benutzt den Begriff Sünder in zwei verschiedenen Arten und Weisen. Also es gibt einmal Sünder, der Verlorene und derjenige, der Erlösung braucht, und es gibt die Wortverwendung Sünder, jemand, der sündigt. Und als Christen sind wir nicht Sünder im ersten Sinne, als Christen sind wir Sünder im zweiten Sinne. Ich bin erlöst, ich bin freigesprochen von meiner Schuld und von meiner Scham. Jesus hat den Preis am Kreuz getragen und er ist gestorben und auferstanden für mich, ich bin erlöst. Und da gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Römer 8, Vers 1. Amen. Amen. Aber obwohl ich nicht verloren bin, sündige ich immer noch jeden Tag. Und nochmal aber, die Sünde definiert mich aber nicht mehr. Während mich früher, bevor ich Jesus Christus kennengelernt habe, die Sünde definiert hat, ist es heute so, dass die Sünde nicht mehr meine Identität bestimmt. In Christus bin ich gerecht vor Gott. Und das ist meine Identität. Als gläubiger Mensch, als jemand, der sagt, Jesus Christus ist für meine Sünden gestorben und auferstanden, bin ich ein Gerechter, ein Heiliger vor Gott. Auch wenn ich manchmal noch sündige. In drei Stellen in der Bibel wird der Begriff Sünder für Christen verwendet. Aber in mehr als 200 Bibelstellen werden Christen Heilige und Gerechte genannt. Also wir haben hier ein gewisses Ungleichgewicht. Ja? Der Bibel ist es wichtig, dass wir verstehen, dass wir, obwohl wir Sünder sind, Heilige und Gerechte sind vor Gott. Unsere Identität ist nicht mehr in der Sünde zu finden, unsere Identität ist in Christus zu finden. Die Sünde erklärt vielleicht manches, was ich tue, aber die Sünde definiert nicht, wer ich bin. Ich bin ein schwacher Sünder, der seine Identität in Christus findet. In Christus bin ich frei, in Christus bin ich heil, in Christus bin ich gerecht. Wir haben es vor 2 Wochen, glaube ich, gehört. In meiner Schwachheit kommt seine Kraft zur Vollendung. Weil sein Geist in mir lebt, bin ich frei, Nein zu sagen, wenn ich in Versuchung gerate. Also, Jesus' Sieg zeigt sich nicht nur darin, dass er für meine vergangenen und gegenwärtigen und zukünftigen Sünden gestorben ist. Sein Sieg zeigt sich auch darin, dass ich in der Kraft des Heiligen Geistes die Sünde in meinem Leben töten kann. Auch wenn ich manchmal noch sündige. Der Unterschied zwischen vorher und jetzt ist nicht sündigen im Alltag. Der Unterschied ist nicht da. Ich habe, bevor ich Jesus kennengelernt habe, gesündigt und ich sündige immer noch. Der Unterschied ist, früher habe ich gern gesündigt und jetzt schäme ich mich dafür und tue Buße und kehre um zu ihm. Und durch die Kraft des Heiligen Geistes wird es besser und besser. Ich finde, John Piper sagt was sehr Passendes hier. Kannst du hier klicken. Gnade ist nicht einfach Nachsicht, wenn wir gesündigt haben. Gnade ist das befähigende Geschenk Gottes, nicht zu sündigen. Gnade ist Kraft, nicht nur Vergebung. Ich wiederhole. Gnade ist nicht einfach Nachsicht, wenn wir gesündigt haben. Gnade ist das befähigende Geschenk Gottes, nicht zu sündigen. Gnade ist Kraft, nicht nur Vergebung. Und diese Gnade und diese Kraft zeigt sich in Jesu Leben, Jesu Tod am Kreuz und Jesu Auferstehung von den Toten. Jesus erbarmt sich und Gott erbarmt sich schwacher Menschen, nennt sie Heilige und seine Kinder und gibt ihnen die Kraft, heilig zu leben. Ich möchte heute 3 Personengruppen ansprechen. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist Christ und oder bist nicht Christ, ganz egal, und du sagst zu dir, hey, eigentlich bin ich ganz okay, dann möchte ich dich einladen, erkenne, dass du ein Sünder bist. Gib zu, dass du schwach bist. Und bitte Gott, dass er dir vergibt und baue ganz auf seine Gnade und Kraft. Ob du Christ bist oder nicht, gib deine Schwachheit zu. Ein Königreichsschlüssel ist unsere Schwachheit und seine Kraft in unserer Schwachheit. Wir müssen uns und wir müssen Gott nichts vormachen. Wenn du der Meinung bist, eigentlich bist du ganz okay und du schaffst es irgendwie schon, dann möchte ich dich zur Umkehr bitten. Aber vielleicht bist du genau auf der anderen Seite des Spektrums anzusiedeln und du verzweifelst manchmal wegen deiner Sünde und wegen deiner Schwachheit und Unzulänglichkeit. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du bist dir sehr, sehr bewusst, dass du ein Sünder bist und dass du schwach bist. Wenn du Jesus nachfolgst und du leidest unter diesen Gefühlen, dann möchte ich dir zurufen, Gott nennt dich sein Kind. Gott hat dich schon frei gemacht. Gott nennt dich heilig. Er hat für all deine Sünden Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bezahlt. Du persönlich bist nicht stark genug, seine Gnade aus den Angeln zu heben. Okay? Saug das in dir auf. Du bist nicht in der Lage, seine Gnade aus den Angeln zu heben. Er hat Ja zu dir gesagt. Und Gott steht zu seinem Wort. Er liebt dich. 2. Korinther 1, Vers 19. So wahr Gott treu ist, was wir euch sagen, ist nicht Ja und gleichzeitig Nein. In Jesus ist das Ja Wirklichkeit geworden. Gott spricht durch Jesus Christus das Ja zu dir. Wenn du Jesus nachfolgst, dann steht dieses Ja und es wackelt nicht. Deine Sünde ist bedeckt, deine Schwachheit ist offensichtlich und Gottes Kraft möchte darin mächtig werden. Okay, vielleicht bist du aber kein Christ, vielleicht sagst du nicht, hey, ich habe Jesus Christus als meinen Herrn, Erlöser und größten Schatz jemals gesehen. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen und rufen, Gott lädt dich ein, sein Kind zu sein. Gott lädt dich ein, deine Scham und deine Schuld und deine Verdammnis vor das Kreuz zu legen und zu sagen, okay, ich kapituliere hier. Ich bin ein Sünder, ich brauche deine Gnade, sonst schaffe ich es nie. Ich lade dich ein. Gott möchte dir die Last von den Schultern nehmen. Okay? Gott ist nicht einer, der dir nochmal eine extra Last auflegen möchte. Jetzt musst du auch noch Bibel lesen und dreimal am Tag beten. Immer Richtung Osten. Das macht er nicht. Gott möchte dir die Last nehmen und er möchte dir eine neue Identität geben und er möchte dir Befreiung schenken. Vergangenheit und Gegenwart. Wenn du Ja zu Jesus sagst, sagt Gott Ja zu dir. Okay, das ist die Gegenwart-Komponente. Aber wir haben nicht nur Vergangenheit und Gegenwart in Ostern, wir haben in Ostern auch die Zukunftskomponente und die möchte ich unterstreichen. Wir lesen in unserem Bibeltext, jetzt sitzt Jesus zur Rechten Gottes, aufgefahren gegen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Durch Jesu Auferstehung wurde überhaupt erst klar, Jesus war weder ein Lügner noch ein Freak. Okay? Wir haben hier einen Menschen, der war Zimmermann und er hat behauptet, ich bin Gott. Und ich bin Gott Mensch geworden. Es gibt drei Möglichkeiten. Entweder er ist ein Betrüger und Lügner oder er ist ein absolut durchgeknallter Freak oder er hat recht. Das sind die drei Möglichkeiten. Er war ein guter Mensch und alles so, ja, das ist keine von diesen drei Optionen. Jemand, der behauptet, er ist Gott, kann nicht einfach so ein guter Mensch sein. Entweder ist er ein Lügner oder ein Freak. Oder stimmt, was er sagt. Und in Ostern wurde auf einmal klar, hey, er hat nicht bloß Stuss geredet. Und er hat uns nicht belogen. Er hat sich ans Kreuz schlagen lassen, er ist gestorben, er war 3 Tage tot. Und am 3. Tag wurde sein Körper lebendig. Das betrifft unsere Zukunft. In dem leeren Grab sehen wir, dass Jesus Christus wirklich Gott selbst ist. Dass er als Gottes Sohn in einem menschlichen Körper kam, ein gerechtes Leben geführt hat, für unsere Sünden gestorben ist und lebendig geworden ist, als ein Beweis dafür, dass er Gottes Sohn ist. Er hat an Ostern den Tod besiegt, den Feind entmachtet und hat die Mächte des Teufels öffentlich zur Schau gestellt. Also Ostern ist ein großes Ausrufezeichen, wo vorher Fragezeichen waren. Ostern ist heute für uns in der Gegenwart ein Ausrufezeichen und Ostern ist für uns ein Ausrufezeichen für unsere Zukunft. Ostern ist eine Zusage für alle, die auf Jesus Christus vertrauen und alles auf ihn setzen. Ostern ist eine Zusage. Weil er auferstanden ist, werde ich auferstehen. Das ist, was die Bibel sagt. Okay? Wir machen uns so viele Sorgen, wie wir es schaffen ins Rentenalter und was wir dann machen und vergessen komplett unsere Zukunft, die über unseren Tod hinausgeht. In Ostern sehen wir, dass wir nicht irgendwann im Krankenhaus die Augen schließen werden und nie wieder öffnen. Wir sehen in Ostern, dass es danach erst richtig losgehen wird. Jesus hat sich nicht verabschiedet, als er in den Himmel gefahren ist. Tschüss, Jesus. Mist. Jetzt ist er weg. Jesus hat sich nicht verabschiedet. Jesus ist nur ein bisschen früher vorausgegangen. Okay? Jesus ist vorausgegangen und wir werden ihm nachfolgen. Das ist, was Ostern uns für die Zukunft sagt. Das Symbol für diesen Punkt ist ein Schlüssel. Und wir danken Gott, dass der Schlüssel, den wir in die Hand gedrückt bekommen haben, nicht einfach nur ein Kia-Schlüssel ist, sondern in Ostern haben wir einen Schlüssel in die Hand bekommen, der das Königreich öffnet, der unsere Zukunft im Himmel öffnet. Jesus Christus zeigt an Ostern, hey, ich habe euch den Weg in den Himmel aufgeschlossen und ich bin schon mal vorgegangen und ich warte auf euch. Und jetzt sitze ich zur Rechten Gottes und regiere und alle Mächte sind mir untertan. Ostern ist eine Versprechung für deine Zukunft. Römer 6, Vers 5. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, wenn wir für Jesus und mit Jesus leiden, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wenn wir verwachsen sind mit seinem Tod, werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. In Christus haben wir die Auferstehung. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Okay? Jesus ist der Erste, der auferweckt wurde und nicht mehr danach gestorben ist. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, nämlich durch die Sünde Adams, kam der Tod, so auch durch einen Menschen, nämlich Jesus, die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, zerbrochene Teller, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, die ihm nachfolgen. 1. Korinther 15, Vers 20 bis 22. Jesus hat nicht nur deine Schulden beglichen, Vergangenheit. Jesus hat nicht nur das Recht gegeben, ein Kind Gottes und ein Heiliger zu werden, Gegenwart, sondern Jesus hat auch deine Zukunft gesichert. Wenn Jesus dein Herr, dein Erlöser und größter Schatz ist, wird dein körperlicher Tod nur eine Zwischenstation sein. Eine Zwischenstation zu etwas weitaus Besserem. Durch Jesu Tod und Auferstehung erhalten wir ewiges Leben. Wir haben euch vorhin Fioretto verteilt, als ein Symbol für das, was an Ostern geschieht. Hier steht drauf, Ostern, Vergangenheit, Sünden vergeben, Gegenwart, Beziehung mit Gott und Zukunft, ewiges Leben. Und danach Titus 3, Vers 4 bis 5. Ich möchte euch ermutigen, dieses Fioretto immer noch nicht zu essen, sondern heute mit nach Hause zu nehmen und heute oder morgen oder in den nächsten Tagen dieses Fioretto auszupacken und daran zu denken, Jesus Christus war verborgen im Grab. Das Grab hat sich geöffnet. Jesus Christus ist ein Geschenk für mich und ich werde in Zukunft ein Geschenk auspacken, und zwar das ewige Leben. Irgendwann wird diese alte Hütte, wie Paulus das nennt, ja, die Falten werden mehr. Ich habe mich diese Woche mit der Jessie darüber unterhalten, dass ich aussehe wie ein alter Opa, wenn ich in den Spiegel gucke. Um die Augen herum werden die Falten immer schlimmer. Diese alte Hütte wird irgendwann abgebrochen, zum Glück, ja. Und wenn du jetzt noch frisch und knackig bist, es wird vergehen. Irgendwann wird unsere alte Hütte abgebrochen. Wir werden dieses Geräusch vielleicht noch hören. Piep. War das zu hart? Nein, das ist die Realität. Und dann, nachdem wir dieses Geräusch gehört haben, werden wir unsere Augen öffnen und werden Dinge sehen, die wir uns davor noch nicht hätten vorstellen können. Und wir packen dieses Geschenk aus, oder wie die Bibel sagt, wir bekommen den Siegeskranz. Und der ist das ewige Leben. Ich ermutige euch, dieses Fioretto mit nach Hause zu nehmen. Und wenn ihr das esst, es ist sehr lecker, vor allem wenn ihr ein blaues erwischt habt. Aber es ist auch gut, wenn ihr ein oranges oder rosanes bekommen habt. Okay? Eines Tages werden wir dieses Geschenk in Händen halten und auspacken. Und wir werden das ewige Leben empfangen. Und wir werden in Ewigkeit mit Gott, dem Vater, zusammen sein. Und es wird genial sein. Also in Ostern feiern wir, dass Gott uns eine Zukunft mit Ewigkeitsperspektive geschenkt hat. Schwachen Sündern Gerechtigkeit zugesprochen hat. Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Ich wiederhole, Römer 8, Vers 11. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Derselbe Geist, der Jesus Christus lebendig gemacht hat am dritten Tag nach seiner Kreuzigung, ist der Geist, der in dir lebt und der dir Leben schenkt und der dich am Ende erwecken wird. Ganz schön abgefahren. Ich möchte euch einladen, heute das gemeinsam zu bekennen. Und zwar, indem wir gemeinsam Abendmahl feiern. Das Abendmahl ist ein Glaubensbekenntnis in die Tat umgesetzt. Ja, wir kennen alle die Glaubensbekenntnisse, die gesprochen werden. Das Abendmahl ist ein in die Tat umgesetztes Glaubensbekenntnis. Also wenn du Christ bist und heute Morgen sagst, ja, ich habe Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser und als größten Schatz angenommen, ich gehöre ihm, dann lade ich dich ein, durch das Abendmahl mit uns zusammen das zu bekennen. Und wenn du sagst, na, ich weiß nicht so recht, kaputte Teller und Messer und ewiges Leben ist mir ein bisschen zu abgefahren, ich glaube das eigentlich nicht wirklich, du bist frei, an deinen Platz zu bleiben, du musst nicht an diesem Glaubensbekenntnis teilnehmen. Ich möchte dich sogar ermutigen, wenn du sagst, du glaubst es nicht, bleib bitte sitzen, wir gucken dich nicht schräg an. Du musst hier bei nichts mitmachen. Aber wenn du sagst, Jesus Christus ist für mich gestorben und er ist auferstanden und an Ostern freue ich mich vor allem über sein Leben, das er mir geschenkt hat und er ist zweitrangig für über Osterhasen und Schokoladeneier, dann bist du eingeladen, heute mit uns Abendmahl zu feiern. Die Abendmahlhelfer können schon mal nach vorne kommen. Ich lese vor aus dem 1. Korintherbrief. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm das Brot. Er dankte und brach's und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund und in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Lasst uns heute Morgen gemeinsam Abendmahl feiern und daran denken, dass er für uns gelebt hat, für uns gestorben ist und für uns auferstanden ist. Und lasst es uns nicht einfach nur tun, weil wir hungrig und durstig sind, sondern lasst es uns tun, um zu verkünden, was Jesus Christus für uns getan hat, um zu bekennen durch unsere Tat, was Jesus getan hat, das Brot nehmen und sagen, ich nehme symbolisch deinen Leib für mich, du bist für mich zerbrochen worden. Und den Traubensaft nehmen und sagen, dein Blut hat mich freigekauft, ich nehme es an und ich trinke es. Und die Abendmahlhelfer, die werden dann vor dem Tisch stehen und sie werden euch sowohl das Brot als auch den Wein geben. Ihr dürft euch nicht einfach nehmen, das hat nichts mit Rationierung zu tun, sondern es soll einfach ein Zeichen dafür sein, es ist ein Geschenk, ich empfange es und ich nehme es mir nicht einfach. Herr, wir beten für das Brot, wir beten für den Wein, wir segnen es und wir bitten dich, dass du uns, dass du zu uns sprichst heute in diesem Abendmahl. Und wir bitten dich, dass du sprichst durch unser Bekennen, Herr, dass du unser Herr bist, der sein Leib gegeben hat für uns, dass du unser Erlöser bist, der mit seinem Blut für uns gezahlt hat, damit wir den Glauben empfangen können als Gnadengeschenk allein. Lass uns gemeinsam Abendmahl feiern.